Lisa,
Ja.
kennst du das Gefühl, wenn das Dopamin so richtig doll abfällt?
ja, zufällig schon. Ich fühle mich gerade ein bisschen wie so eine ausgepresste Zitrone, die so seit 3 Wochen am Waschbeckenrand liegt. Meinst du so ein Gefühl, so innerlich?
Ja, sowas meine ich.
Ich nenne das ja gerne Dopaminkater. Das ist immer so, wenn man sehr viel oder. Ich habe das so nach einem richtig geilen Hyperfokus, wo ich so der Meinung war, yeah, jetzt läuft's und ich bin hier voll produktiv und es geht richtig doll ab. Und dann ist es am nächsten Tag total langweilig. Dann habe ich dieses Gefühl. Jetzt hatte ich am Wochenende meine erste Lesung. Davor ging ja eine Woche gar nichts bei mir. Und ich habe alles quasi seit Wochen nur auf dieses Ereignis fokussieren. Und Adrenalin macht ja auch eine gewisse Art von. Weiß ich nicht. Und es war ein sehr, sehr, sehr dopaminiges Event. Und seit ich wieder zu Hause bin, eigentlich auch schon davor, also der Tag danach, ich kann es dir nicht sagen, aber ich habe plötzlich wirklich, ich will nicht sagen Depressionen oder so, aber so dieses Gefühl von, alles ist irgendwie sinnlos. Aber, also so im Kopf. Und ich habe aber auch so körperliche Symptome irgendwie. Also ich fühle mich ganz schlapp, ich fühle mich ganz müde irgendwie. Ich hatte seit Ewigkeiten mal wieder Panikattacken, auch so völlig ohne Grund, einfach random am Tag. Und ich glaube, dass das alles damit zusammenhängt, weil das irgendwie immer sich so ähnelt, wenn irgendwas sehr, sehr doll dopaminig war, dass es dann so in den Keller rauscht und da dann noch ein Loch gräbt, gefühlt, das Dopamin.
Du hast gesagt, du hast gerade deine erste Lesung gehabt. Herzlichen Glückwunsch dazu. Willst du
Dankeschön.
ein bisschen, bevor wir jetzt darauf eingehen, wie es dir danach ging, ein bisschen von der Lesung plaudern, ein bisschen erzählen? Ich habe extra vorher gesagt, nein, ich habe es nicht extra vorher gesagt. Wir haben es nicht auf die Reihe bekommen zu telefonieren, sowas eher. Eigentlich wolltest du mir so ein bisschen was davon erzählen und es hat nicht geklappt. Und dann dachte ich mir so, hey, eigentlich ganz cool, dass wir uns für den Podcast aufheben, weil jetzt kannst du mir auch zum ersten Mal davon erzählen. Ich kann
Das stimmt.
Nachfragen stellen, die nicht so sind, aha, und wie war das dann? Was irgendwie sehr krass darauf zu schließen ist, dass ich einfach schon alles weiß. Ich weiß nicht schon alles. Ich weiß ein paar Sachen. Ich habe ein paar Bilder in deiner Story gesehen. Aber eigentlich, ja, höre ich es jetzt auch zum ersten Mal.
Ach, es war crazy, Charlotte, wirklich. Es war, ich hatte ja schon Tage davor, ging es mir richtig schlecht, weil mir dann so plötzlich, manchmal sage ich Sachen zu, weil ich denke, boah, voll geil, mich hat jemand für eine Lesung angefragt, richtig nice. Und dann gehen so die Monate ins Land und man denkt sich so, ach ja, ich habe ja bald eine Lesung und so. Und es ist mir so, ich glaube, 5 Tage vorher wie Schuppen von den Augen gefallen und ich war so, ach du Scheiße. Und diese 5 Tage konnte ich dann auch durchgehend nicht pennen. Mir ging es richtig schlecht. Ich hatte so richtig das Gefühl von, ah, ich kann jetzt auch nichts Neues anfangen, weil ich bin ja am Wochenende weg. Also ich irgendwie, ich habe nichts mehr auf die Reihe bekommen und so. Und am Freitag, also meine Lesung war am Samstag und am Freitag hatte ich dann nochmal Therapie und bin da wirklich aufgelöst hingegangen. Ich bin da hingegangen und habe erstmal sofort angefangen zu heulen, weil ich wirklich einfach nur noch so ein Kloß an vielen Emotionen war und vielen negativen Emotionen, weil ich dachte, ich schaff das nicht, ich kann das nicht und alles ist irgendwie ganz furchtbar. Und nach der Therapie, keine Ahnung, was da passiert ist irgendwie, aber danach war ich dann plötzlich so, naja, es wird schon irgendwie laufen und wenn nicht, dann ist es auch nicht so schlimm, weil Charlotte hat mich trotzdem lieb, das habe ich ihr dann auch erzählt.
Auch wenn du deine Hosen machst, ist
Auch wenn ich
okay.
mich auf der Bühne einpiesel oder Schlimmeres. Genau, und im Prinzip war das dann so ein bisschen Autopilot ab dem Tag selber. Ich bin dann morgens nach Stuttgart gefahren, war dann natürlich 1,5 Stunden zu früh da oder so. Also es war wirklich, ich war wahnsinnig früh, weil ich total krasse Angst hatte, zu meiner eigenen Lesung zu spät zu kommen. Und dann hatte ich einfach sehr, sehr viel Glück. Also die Leute von der Stadtbibliothek in Stuttgart waren so lieb und da war dann so ganz viel aufgebaut und die Leute haben gefragt, hey, möchtest du lieber ein bisschen alleine sein oder möchtest du lieber irgendwie noch ein bisschen mit uns quatschen oder so? Der Tonmensch war total lieb. Also irgendwie waren alle ganz, ganz, ganz bezaubernd, sodass ich bis 10 Minuten bevor es losging gar nicht nervös war. Weil es war auch irgendwie so, dass ich, man konnte sich für das Event anmelden, musste man aber nicht. Also man konnte auch einfach so hinkommen und angemeldet waren 15 Leute. Und die von der Orga haben halt zu mir vorher gesagt, ja, pass auf, also in Stuttgart ist heute sehr viel los und es ist auch Fußball und ein Festival und Vegan Street Food Festival und so. Es kann sein, dass keiner kommt, aber das liegt dann nicht an dir. Und ich war so, ja, ich war so, nee, ist nicht schlimm, umso weniger, umso besser. Weil ich ja totale Angst hatte, mich vor ganz vielen Leuten irgendwie zum Horst zu machen auf meiner ersten Lesung. Und dann hatte ich so damit gerechnet, dass da jetzt gleich halt so 7 Leute sitzen. Und das war irgendwie ein angenehmes Gefühl. Mhm. Und dann war es irgendwie, ging die Zeit voll schnell, dann kam ich runter. Und dann habe ich gesehen, dass alle total in Aufruhr waren. Das Orga-Team war da irgendwie am Stühle schleppen und meinten so, ja, es sind viel zu viele Leute da. Die klauen sich überall Stühle in dem ganzen Gebäude. Das geht so nicht und so. Dann haben die noch Reihen angebaut. Also es waren über 80 Leute da. Und ich bin in den Raum rein und war so, ich muss kotzen. Ich hatte sofort richtig krassen Fluchtinstinkt und wollte einfach, ich war so, okay, cool, ich habe das jetzt hier gesehen, wir sagen das jetzt hier ab. Und ich habe das Gefühl, das ist so der letzte Moment, den ich von vorher weiß. Ich wurde dann so ein bisschen auf die Bühne geschoben. Mhm. Und dann war es einfach nur noch cool, eigentlich. Also dann, ich hatte auch einen sehr, sehr netten Moderator, der das irgendwie total abgefangen hat. Und das war so ein bisschen so eine Mischung aus Lesung und Podiumsdiskussion, keine Ahnung. Also er hat zwischendurch einfach ein paar Fragen gestellt und so. Es war total natürlich. Also ich war schon aufgeregt. Ich habe auch gemerkt, dass wenn ich meine Beine so überschlagen habe, dass mein Bein so total am Zittern war. Ich habe mich mehrfach verlesen. Ich habe in meinem eigenen Buch gelesen und gesagt, hey, was ist das denn für ein Satz? Also solche Dinge sind passiert. Aber es war irgendwie trotzdem oder vielleicht auch gerade deswegen irgendwie sehr, sehr schön, weil ich das Gefühl hatte, ich musste da gar nicht perfekt sein und gar nicht abliefern, weil es war am allerschönsten, dass hinterher die Leute zu mir gekommen sind und ich die umarmen konnte und ich Bücher signieren durfte und quatschen konnte und so. Das war sehr, sehr, sehr dopaminig. Sehr, sehr, sehr.
Ach toll, ey. Es klingt richtig schön. Ich wäre ja auch wirklich wahnsinnig gerne dabei gewesen, aber Stuttgart ist,
weit.
Weit, weit in the middle of nowhere für mich. Und deswegen kam das leider nicht in Frage. Aber vielleicht, wenn ich meinen Führerschein habe, kann ich zu deiner übernächsten Lesung kommen. Ich glaube, die nächste ist gar nicht so weit weg, oder? Die in Aachen?
Mhm. Ja.
Ja. Das heißt, für alle, die zuhören, vielleicht hat der Lust, nach Aachen zu fahren. Ich kann es leider nicht, aber trotzdem finde ich es richtig, richtig toll, dass du es gemacht hast. Vor allem, weil ich natürlich auch weiß, wie es dir vorher ging. Und weil du mir die ganze Zeit gesagt hast, du willst nicht und das ist so schrecklich und die haben alle so große Erwartungen an dich und du kannst das alles nicht. Und deswegen finde ich es umso schöner, dass du es so genießen konntest und nicht einfach nur froh warst, irgendwie, dass es vorbei ist.
Das war halt das, womit ich vorher so doll gehadert habe, weil, und das war so cool, weil ich da so nette Leute hatte, dass ich das auch einfach aussprechen konnte, weil ich saß da so und war eigentlich ein Häufchen Elend, als ich ankam und dann habe ich halt mit denen gesprochen und meinte, ey, ich finde es so schade, dass ich das jetzt nicht genießen kann, so dieses Vorher und dann halt zu hoffen, dass keine Leute auf die eigene Lesung kommen, ist halt irgendwie auch so ein bisschen weird, zumindest hat sich's einfach, ne, also ich hatte so die Hoffnung, ja, okay, ich hoffe, die gehen alle besser Fußball gucken als zu mir. Und das ist eigentlich schade. Aber, keine Ahnung. Und danach war ich aber dann sofort so, okay, cool, wann Lesetour? Los geht's irgendwie. Da hatte ich dann plötzlich voll Bock drauf und war dann so, ja, das will ich jetzt jeden Tag machen. Und jetzt will ich nichts anderes mehr machen, ne? Und ich hatte schon das Gefühl, ich konnte es ein bisschen genießen. Aber halt nicht so sehr, wie wenn ich nicht so wahnsinnig aufgeregt gewesen wäre wahrscheinlich.
Ja. Glaubst du denn, du wärst beim nächsten Mal wirklich exakt genauso aufgeregt wieder und würdest wieder hoffen, dass niemand kommt?
Ja. Ich habe da heute auch schon mit meiner Literaturagentin drüber gesprochen, weil ich mit der natürlich auch über Lesungen gesprochen habe. Und ich meinte so, ey, für mich wäre es, glaube ich, besser, so 3 Wochen am Stück jeden Tag eine Lesung zu machen und dann gar nicht erst in dieses so, okay, ich erhole mich jetzt davon und vergesse aber auch eigentlich wieder, wie geil das war, zu fallen, sondern einfach durchzuballern und dann am Ende einfach, weiß ich nicht, muss ich wahrscheinlich ins Krankenhaus oder so, weil es mir dann so schlecht ginge und ich da irgendwie so sehr über meine Grenzen hinausgegangen wäre. Aber ich glaube, das wäre besser für die Psyche irgendwie, diesen Übungseffekt dann auch drin zu haben, weil ich meine, letztendlich so krass viele Lesungen habe ich nicht. Und so, und ich habe ja auch gesagt vorher, ich habe dich ja so übelst genervt damit, nee, ich mache nur einen Auftritt im Monat und so und nicht mehr und im Juni haben wir schon was und weißt du, also, dass ich halt immer gesagt habe, nee, mehr kann ich nicht als einen im Monat Das ist ja auch schon irgendwie, klingt halt irgendwie ein bisschen Banane. Ich habe da sehr doll auf mich selber irgendwie aufgepasst und war so, nee, ich muss erst mal gucken und ich muss erst mal fühlen und so. Und dann war das Dopamin hoch und ich habe direkt schon Anrufe gemacht und war so, ja, du, pass auf, wir müssen das jetzt so und so klären, dann kann ich dann vielleicht im September eine Lesetour machen oder so. Und dann, jetzt ist das Dopamin halt wieder low und ich bin so, boah, puh. Also, das ist schon auch relativ anstrengend. Deswegen, ich glaube, das Dopamin muss oben bleiben.
Ja. Aber vielleicht für die Leute, die es jetzt nicht so ganz verstehen, kannst du erklären, warum du dich vorher so schrecklich fühlst, es dann schön ist und du dann hinterher wieder denkst und also klar, dann kommt die Dopaminwelle, die du noch so schwimmst und dann wieder das Gefühl kommt, das ist eigentlich schrecklich. Und vielleicht auch, warum du das Gefühl hast, dass es dir, es ist vielleicht auch zu intim, wenn es dir nicht beantworten möchtest, ist auch okay, aber warum du zum Beispiel eine Panikattacke bekommst. Was glaubst du, woran es liegt, dass sozusagen deine Angstgefühle oder Fluchtinstinkt so diametral zu dem eigentlichen Ereignis ist, was du, wo du ja nicht sagst so, okay, ist jetzt schön, dass hier Leute sind, aber eigentlich habe ich die ganze Zeit Panik, während ich lese, ist zwar eigentlich ganz nett, aber ich finde es halt nicht schön, sondern wenn du es wirklich inhärent genießt, wie kommen diese unterschiedlichen Gefühle zustande?
Boah, ich glaube, dass da ganz viel zusammenspielt aus der Vergangenheit so, ne? Also ich habe auch zu meinem Therapeuten gesagt, ich habe das Gefühl, dass dieses Lampenfieber gar nichts mit meiner Angststörung zu tun hat, auch wenn das wahrscheinlich so ist, aber es fühlt sich an wie Höhenangst. Ich kann das nicht erklären. Es ist so, als würde man irgendwo oben stehen und eigentlich möchte man davon weglaufen. Und meine Angststörung ist ja so ein bisschen eher so, dass meine Innenbeobachtung sehr doll ist und ich irgendwie sehr doll auf mich achte und dadurch halt so in Panik verfalle. Aber dieses Lampenfieber ist wirklich die Angst, vor der Bühne angeguckt zu werden. Also die Leute kommen da wegen einem hin. Natürlich wird man irgendwie beurteilt, ob jetzt positiv oder negativ. Es ist so ein bisschen, ich habe erst gesagt, so ein bisschen wie eine Prüfung und dann gesagt, ein bisschen wie eine Prüfung, wo die Prüfer einem sehr wohlgesonnen sind. Also wo man schon, kennst du so mündliche Prüfungen, wo Prüfer so sind, so ja, ist gut, so noch so Daumen drücken und so. Das hatte ich mal im Abi.
Hatte ich irgendwie noch nie.
Okay. Wo man einfach merkt, dass die Leute irgendwie wollen, dass man besteht und sowas ist eigentlich eine Lesung. Aber es ist immer noch ein Moment, wo man sich halt sehr ausliebt. Stell dir mal vor, ich würde mich wirklich einkacken auf der Bühne oder so. Ja. Oder was weiß ich, ich würde, keine Ahnung, was kann alles Schreckliches passieren? Mir würde Rotze richtig fester aus der Nase schießen oder so. Und auch das wäre ja überhaupt nicht schlimm gewesen, weil im Nachhinein, ja, ich habe mich ein paar Mal verlesen und ich habe auch mehrere Sätze gesagt, die keinen Sinn ergeben haben, weil sie in meinem Kopf Sinn ergeben haben. Aber es ist ja überhaupt nicht schlimm. Aber vorher kommt mir dieses Gefühl halt so groß vor, weil ich mir das Danach-Gefühl gar nicht vorstellen kann. Also dieses, hey, es ist geil und dieses, ich kann das genießen und hey, die Leute kommen für mich und das ist ja eigentlich total schön. Das kann ich mir vorher nicht vorstellen, sondern vorher steht nur dieses, oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott, was ist, wenn A, B, C, D, X, Y, Z passiert?
Ja. Ja.
Dann kann ich dagegen nichts machen. Und das danach ist ja dann im Prinzip auch wieder dieses, ne, so das Dopamin zieht einen dann hoch und dann ist es geil und dann ist es danach noch geil und man schwimmt so ein bisschen, man surft so auf dieser Welle und hofft immer, dass sie nicht bricht und dann bricht sie irgendwann und du denkst dir, nee, ich habe alles Geile eigentlich vergessen. Also, oder nicht vergessen, sondern es fühlt sich dann, es kribbelt nicht mehr so. Also die nächste Lesung kribbelt jetzt schon nicht mehr so. Und das ist ja erst 3 Tage her. Und jetzt ist es schon wieder eher so, ei, ich weiß gar nicht, wer da moderiert und ich weiß ja gar nicht, ob das dann auch so gut wird. Weil die Messlatte ist jetzt relativ hoch und ich hatte da wirklich sehr, sehr tolle Leute um mich. Das heißt, die Messlatte ist im Himmel für meine nächste Lesung.
Ja, das kann ich nachvollziehen. Fandest du, hast du irgendwie trotzdem ein gewisses Gefühl der Erleichterung gehabt, als es vorbei war oder als zumindest der Leseteil vorbei war und du da mit Leuten einfach quatschen konntest, sage ich jetzt mal so?
Ja, voll. Ich finde das Lesen auch am unangenehmsten, weil es dann halt so, ich habe beim Lesen, du kannst ja nicht mitten im Kapitel aufhören und sagen, boah, pass auf, kein Bock mehr gerade oder irgendwie, also du musst ja das Kapitel irgendwie schaffen.
Ja.
Und das ist immer so meine Höllenvorstellung irgendwie, dass, keine Ahnung, ich mitten im Kapitel so einen richtigen Hänger kriege und nicht mehr weiterlesen kann. Oder, keine Ahnung, ich muss pipi. Oder, keine Ahnung, irgendwas passiert, dass ich nicht mehr weiterlesen kann. Ich war nach jedem Kapitel kurz erleichtert, weil ich habe ich hatte 3 Leseblöcke und dazwischen immer so ein bisschen Smalltalk. Und dieser Talk dazwischen war halt immer so kurz so, oh, atmen, irgendwie ausatmen, einatmen, alles gut. Und dann so hat er so übergeleitet, so, ja, Lisa liest jetzt dann das nächste Kapitel vor und ich direkt schon wieder so, mm. Aber ich glaube, das liegt halt auch wirklich daran, wenn man liest, man atmet so ganz knapp in den Bauch, in die Brust rein und man atmet gar nicht so richtig tief mal durch oder so. Hat ja auch gar keine Zeit, weil ich lese ja eh in Tempo 800. Und dann habe ich so richtig gemerkt, Lisa, du musst atmen beim Lesen, weil sonst kriegst du gleich hier wirklich eine Panikattacke. Also sobald der Leseteil vorbei war, ich war fast ein bisschen enttäuscht. Das ist nämlich das Komische daran. Der Leseteil war vorbei und wir haben dann halt im Prinzip auch direkt so zum Ende übergeleitet. Und dann war ich so, was? Schon vorbei? Das war so cool. Wieso? War das bei deiner Lesung auch so?
Ich war bei meiner Lesung auch enttäuscht, als es vorbei war. Super enttäuscht. Aber ich habe auch vorher mich ja richtig doll darauf gefreut. Also für mich ist ja Lesung, also diese Gefühle, die du beschreibst, die du vorher hast, die habe ich gehabt vor Vorträgen. Weil also Vorträge sind ja meine Nemesis. Ich habe einfach panische Angst davor. Finde ich ganz, ganz schlimm. Und ich glaube aber, die würde ich auch nicht währenddessen genießen, sondern ich würde auch hinterdenken, Gott sei Dank ist es vorbei. Das ist so der Unterschied. Aber vor der Lesung habe ich mich halt wirklich drauf gefreut, weil ich vor der Lesung, glaube ich, nicht dieses Gefühl habe von, oh Gott, ich könnte was falsch machen oder ich könnte was Dummes sagen oder ich muss jetzt hier performen, weil, doof gesagt, ich sitze ja nur da und lese vor. Also das Schlimme an einem Vortrag ist ja, dass man sozusagen dastehen muss und was vorträgt. Beziehungsweise eigentlich waren die Vorträge, die ich gehalten habe, immer online. Ich habe auch abgelesen und trotzdem habe ich mich da so schrecklich gefühlt. Aber Lesung ist für mich irgendwie so, keine Ahnung, ich finde das so romantisch und schön und irgendwie finde ich es auch einfach, weil ich halt diese Leitlinie schon habe. Ich kann gar nicht genau sagen, warum das sich für mich so anders fühlt, als wenn ich einfach jetzt einen Speakerin-Job hätte, weil das fände ich total schrecklich. Aber Lesung finde ich irgendwie super schön. Vielleicht auch, wenn man ja einfach was vorliest, was man selber geschrieben hat. Das macht ja auch nochmal einen großen Unterschied, als wenn ich einen Vortrag zu, keine Ahnung, Haarwurzeln halte, dann kann es ja immer kommen, dass irgendjemand sagt so, hä, nee, das stimmt nicht oder was weiß ich. Aber wenn ich aus meinem eigenen Buch vorlese, habe ich das Gefühl, dann weiß ich auch nicht.
Aber was ich krass fand bei dir war ja, dass bei dir ja nach jedem Kapitel im Prinzip Fragen aus dem Publikum kamen. Das war ja bei mir gar nicht so, sondern die Fragen kamen vom Moderator, sodass ich wusste vorher auch nicht, was er fragen wird, weil ich will sowas vorher nicht wissen, weil dann kriege ich Angst vor den Fragen oder denk dann oder sagt dann so, nee, frag das mal lieber nicht, das kann ich nicht beantworten oder so. Aber ich hätte immer Angst oder ich, keine Ahnung, das hätten wir auch genau so machen können, aber irgendwie denke ich dann immer so, was ist, wenn ich die Frage nicht verstehe? Was ist, wenn ich die Frage nicht beantworten kann? Was ist, wenn ich auf die Frage einen super eigenen Take habe, den keiner nachvollziehen kann oder so? Also das finde ich ja noch viel krasser, was du gemacht hast, dass du halt Fragen aus dem Publikum beantwortet hast. Da hätte ich mich komplett eingeschissen.
Ich weiß auch nicht, ich habe das Gefühl, ich war auch sehr krass im Autopilot bei meiner Lesung. Irgendwie so bei bestimmten Themen, da kann ich auch einfach so krass viel runterrattern. Und ich glaube, da sagt dann auch jeder, ja, irgendwie sie klingt halt so, als wüsste sie, wovon sie redet. Ich glaube, da bin ich dann irgendwie ganz gut, aber ich weiß auch nicht. Also irgendwie, Lesung ist für mich, ich hatte jetzt auch erst eine, genau wie du. Ich bin da jetzt natürlich auch keine Expertin, aber ich hatte davor kein Lampenfieber, so wie ich es vor Vorträgen oder anderen Sachen hätte, weil ich das Gefühl habe, ich glaube auch vielleicht, weil ich das Gefühl habe, wenn ich einen Vortrag halte, dann sind die Leute da, weil sie was lernen wollen oder weil sie eine Expertise haben wollen und ich habe ganz große Angst, dass ich die nicht haben könnte. Aber wenn ich aus meinem Buch vorlese, dann denke ich mir, dann sind die Leute ja meinetwegen da. Die mögen ja mich. Und vielleicht ist das nochmal der Unterschied.
Das Problem ist, dass mein Hirn aus, die mögen ja mich und sind meinetwegen da, macht, deswegen könnten die halt auch wahnsinnig enttäuscht sein und sich halt denken,
oh ja, davor hatte ich auch Angst.
Lisa ist gar nicht so, wie ich dachte. Lisa ist in echt irgendwie ganz anders. Und außerdem war sie voll aufgeregt und ich bin extra nach Stuttgart gefahren dafür, dass ich ihr beim Stammeln zuhören konnte.
Ja, nee, davor hatte ich nicht Angst, sondern ich hatte Angst, Leute zu lesen und kann denken, krass, sie wirkt bei Instagram ganz sympathisch, aber eigentlich ist sie eine richtig arrogante Ziege. Davor hatte ich richtig toll Angst, dass Leute denken, krass, in der Realität ist sie ja eigentlich richtig scheiße und richtig enttäuscht sind von
Kannst du dich noch an dein Gefühl erinnern, auf die Bühne zu gehen?
mir. Nee, ich saß ja
Ah,
schon dort,
stimmt.
als die Leute kamen. Ich glaube, bei mir war es auch ein bisschen kleiner als bei dir, oder? Also 80 Leute ist ja schon sehr viel.
Das Ding ist, ich habe die ja nicht gesehen, weil, also erstens habe ich nur in die erste Reihe geguckt und da auch nur zwei Personen immer wieder an. Und bei dir gab es ja Sitzplätze, bei mir gab es ja sehr begrenzt nur Sitzplätze. Das heißt, die Leute standen halt auch hinten und saßen in den Gängen und so. Das heißt, ich konnte gar nicht. Ich hätte jetzt gesagt, dass deine Lesung größer war als meine, weil es da halt voll viele Stühle gab bei deiner Lesung. Bei meiner gab es nicht so viele Stühle.
Wir müssen jetzt auch nicht vergleichen, wer von uns beiden toller ist und eine größere Lesung hat. Aber ich glaube, was wir auf jeden Fall beide gemeinsam hatten, jeweils nach der Lesung, worum es ja eigentlich auch in der Folge gehen soll, ist das Gefühl danach. Und bei mir war das Gefühl danach einfach, also erstmal schwimmt man ja so ein bisschen auf der Dopaminwelle weiter und denkt so, krass und so, das ist so geil. Und da hilft es dann ja auch irgendwie, wenn man noch in einem Hotelzimmer ist, weit weg
Voll.
von zu Hause und denkt so, Business Girl und keine Ahnung was alles. Irgendwie, das ist ja dann auch irgendwie alles sehr aufregend. Und dann geht man zum Hotelfrühstück und denkt so, krass, hier gibt's Kaffee, wow. sorgt dafür, finde ich, dass man auf diese Hormone oder dieses High, was man irgendwie fühlt, dass man das noch eine Weile hat. Und dann fährt man halt nach Hause und dann kam bei mir der Abfall, auch so ein bisschen mit diesem, oh, ich sitze jetzt in so einem ollen Zug drin. Ich bin ja jetzt gar nicht mehr so die Person, die auf die Bühne geht, sondern ich sitze jetzt hier irgendwie mit einem heulenden Kind im Zug in der zweiten Klasse und das ist richtig kacke. Und dann geht's halt schon los, dass das Ganze so ein bisschen an Glanz und Farbe verliert und dann kommt bei mir so eine richtig, richtig dolle Traurigkeit einfach nur. Das Gefühl, als hätte ich jetzt was verloren.
Und das habe ich halt auch. Bei mir fing das halt schon im Hotel so ein bisschen an. Also eigentlich, das Ding ist, ich bin ja dann, ich war im Hotel und ich bin geflogen, wirklich. Und dann bin ich ja noch abends bei Insta Live gegangen. Habe ich noch nie gemacht, keine Ahnung, weil ich halt immer dachte,
Auch
das ist ja
so gedacht, was ist denn jetzt los?
voll, ja, keine Ahnung, ich war irgendwie in einem anderen Film unterwegs und habe dann da noch irgendwie eine Stunde gequatscht und so. Und da bin ich, und dann bin ich irgendwie ins Bett gegangen. Ich konnte auch gar nicht so richtig abschalten. Ich war noch so voll im Modus. Und ehrlich, ich fand mich selber auch richtig gut. So, ich dachte so, ey, das war richtig cool. Das hast du, also ich war auch stolz und so. Und ich bin ja nie stolz auf irgendwas, ne? Aber ich dachte halt so, ey, das war richtig cool. Das ist richtig cool, dass du das gemacht hast und so. Und am nächsten Morgen, keine Ahnung, du hattest gerade noch wegen der Panikattacke gefragt. Ich habe keine Ahnung, warum. Ich glaube, dass das daran liegt, dass mein Nervensystem einfach komplett einmal zusammengeklappt ist und mein Körper gesagt hat, okay, krass, keine Ahnung, erstmal Angst, erstmal Panikattacke. Und so, normalerweise kann ich immer relativ genau hindeuten, wann die kommt. Ich war null darauf vorbereitet. Also ich hatte jetzt drei in den letzten Tagen und es war halt immer so, lalalala, wow, okay, krass, Panikattacke. Und das hatte
Oh
ich
Gott, wie furchtbar.
10 Jahre nicht mehr. Und das schiebe ich halt darauf, dass mein ganzes Nervensystem einfach komplett durcheinander ist und mein Hirn halt irgendwie überfeuert. Und dann war ich. Das habe ich dir schon in der Sprachnachricht erzählt und gesagt, dass ich das einen ganz schäbigen Gedanken von mir fand. Aber ich bin dann am nächsten Morgen zum Hotelfrühstück gegangen und das war so ein bisschen, das war schon sehr nobel. Also es war für meine Verhältnisse schon ein krasses Nobelhotel mitten in der Stuttgarter Innenstadt und so. Und ich bin so runter und dachte halt so, hier kennt mich ja jetzt gar keiner. Ich habe mich ein bisschen gefühlt so wie Taylor Swift, die so undercover irgendwo reinläuft und sich so fragt, hä? Aber wo sind meine Fans?
Wenn die wüssten, dass ich gestern eine Lesung hatte.
Das war so die erste Klatsche. Also nicht so richtig Klatsche. Ich musste ein bisschen selber über diesen Gedanken lachen. Und dann bin ich so nach Hause gefahren und habe so ein bisschen darüber nachgedacht, wie es jetzt weitergeht und so. Und ich dachte so, Alter, ist mein Leben langweilig. Ich habe plötzlich alles gehasst. Ich wollte das alles nicht mehr. Ich wollte nicht nach Hause fahren. Ich wollte nicht in mein normales Leben zurück. Also dieses so, ich bin gleich zu Hause und dann gehe ich erstmal mit den Hunden und dann mache ich was zu essen und dann passiert dies und das und jenes. Ich hatte da keinen Bock drauf. Ich war sofort so in dem Modus von, boah, was, wenn ich jetzt einfach nicht nach Hause fahre? Was, wenn ich mein altes Leben einfach hinter mir lasse und einfach so eine kleine Bühnenmaus werde oder so?
Ja.
Ich fand alles scheiße. Ich wollte irgendwie nur noch das haben. Ich wollte nur noch dieses Dopamin wieder haben.
Fällt dir dann auch in dem Moment, fallen dir dann Sachen auch noch mehr auf, die du sowieso im Alltag sowieso schon nervig findest, dass du dir dann besonders schlimm fandest oder
übelst
findest?
Ja. Am ersten Tag ging es halt noch, als ich dann nach Hause kam. Mein Freund war super verständnisvoll und ich habe ihm auch vorher gesagt, so, boah, keine Ahnung, ich kann heute nicht so viel mit dir reden irgendwie, weil er mich auch genervt hat, ne? Weil das irgendwie auch so, er ist ja ein Teil von meinem Normalo-Leben. Und ich dachte so, oh, nee, wenn der jetzt auch noch was will, dann kriege ich einen richtigen Anfall. Aber das Krasseste war, am nächsten Morgen aufzustehen und mit den Hunden rauszugehen. So diesen ganz normalen Tagesablauf mit morgens, ne, aufs Klo gehen, Zähne putzen, mit den Hunden raus. Und wie geht's dann weiter? Und ich war so, Alter, jetzt muss ich hier solche Scheiße auch noch machen. Obwohl mein Gehirn einfach noch so im Modus war von, krass, hier sind irgendwie 80 Leute, die sich voll freuen, dass ich da bin. Und ich laufe jetzt hier in Jogginghose und Schlappen draußen rum und hasse mein Leben. Es hat mich total abgefuckt irgendwie.
Ja.
Ich frage mich gerade, ob das total unsympathisch klingt, ne? Aber es ist einfach dieser...
Ich weiß nicht. Also ich glaube, es muss ja nicht mal damit verbunden sein, dass man denkt so, ah, okay, ich stand auf einer Bühne. Weil dieses Gefühl kenne ich halt schon ganz lange. Und bei mir war das immer richtig krass nach Klassenfahrten so.
Mhm.
Ich hatte immer... Also ich fand ja als Kind immer Klassenfahrten sehr, sehr toll. Und bei mir sind ja so dopaminige Ereignisse ganz oft mit Leuten, die ich super toll finde oder die mich super toll... Also so dopaminige Ereignisse sind für mich irgendwie so Ereignisse mit bestimmten Menschen in bestimmten Setting.
Mhm.
Und Klassenfahrten waren halt immer so, dass ich nach Hause kam und dachte so, Alter, wofür lebe ich eigentlich noch? Ich habe jetzt so die so eine schöne Woche gehabt und es war so toll und wir waren so alle immer zusammen und haben nachts irgendwie in unseren Hochbetten gequatscht und das war für mich immer sehr, sehr schlimm und da fand ich dann auch meine Eltern, meine Mutter wieder zu sehen oder so. Also nichts gegen die Nutti, die konnten ja nichts dafür, aber das war dann so, ihr seid ja gar nicht so aufregend wie mein Leben damals.
Damals, vor einer Woche. Aber ich hatte das auch, als ich dich in Kassel besucht habe, auf der deutschen Meisterschaft. Dann, ich meine, du eh.
Ja.
Aber es ist halt auch so, man ist so raus aus dem normalen Leben. Es ist sehr dopaminig. Und dann kommt man nach Hause zu einer Person, die das normale Leben aber natürlich weitergelebt hat, weil irgendwer muss sich ja um unsere Hunde kümmern, wenn ich nicht da bin. Dann ist es halt so, er hat halt nichts gemacht. Und ich bin so, du langweiliger Mensch. Ich war draußen und habe das Leben gelebt. Und was hast du gemacht? So richtig auf Assi.
Ja.
Aber ich habe das auch, ich habe es ja vorhin schon ich habe es vorhin schon gesagt, so, dass ich das auch nach einem richtig krassen Hyperfokus, wenn ich so einen ganzen Tag oder zwei Tage so richtig im Tunnel bin, habe ich danach auch dieses Gefühl von, alles, was ich anfasse, ist einfach eklig und stinkt. Also so richtig, so ich habe auf nichts Bock, alles fühlt sich schlechter an als das davor. So, alles ist so einheitsbrei, langweilig, kacke. Mein Hirn ist echt so richtig arschig und sagt mir so, nee, alles, was nicht das ist, ist nicht gut.
Ja, aber im Prinzip ist es ja auch ähnlich. Es ist ja auch, also wenn du so ein Event hast, ist dieses Event ja ein Hyperfokus.
Ja, zwangsläufig.
Ja, also ich meine, so war es ja zum Beispiel auch bei meinem Wettkampf. Es hat sich ja vorher auch alles darum gedreht und natürlich, darf ich mitmachen, darf ich nicht mitmachen, die Vorbereitung, wie komme ich jetzt dahin, wo schlafe ich, ich sehe Menschen, die ich aus dem Internet kenne, keine Ahnung was alles, ich sehe Menschen, die ich, mit denen ich befreundet bin. Und das ist ja dann auch, es dreht sich ja dann auch alles darum und alles andere ist scheißegal und alles andere ist so, wir sagen ja immer so, es gibt Tag X und nach Tag X existiert eigentlich nicht. Pläne für nach Tag X machen, hä? Wer weiß, ob danach nicht die Welt untergeht. und das ist ja dieses, einfach diese Gedanken kleben so krass auf einer Sache und entweder verliert die Sache ihren Reiz oder man wird da sozusagen rausgerissen, weil du durftest ja nicht noch eine Lesung machen, du musstest ja nach Hause fahren. Ich musste ja nach meinem Wettkampf auch nach Hause fahren oder nach der Klassenfahrt. Und deswegen denkt man so, hey, ich wollte doch eigentlich dieses schöne, geile, hyperfokussierte, tolle Dopamingefühl weiterhaben. Mhm. Warum wurde mir das jetzt weggenommen? Das ist ja ein bisschen wie eine Droge eigentlich.
Voll. Ich glaube aber gar nicht, dass das so lange halten würde. Also ich glaube, selbst wenn die gesagt hätten, ja okay, kannst morgen nochmal lesen und übermorgen nochmal und nächstes Wochenende nochmal, bleib einfach hier im Hotel. Das hätte, irgendwann wäre das zwangsläufig trotzdem zu diesem Crash gekommen. Aber ich finde das immer so beeindruckend. Ich habe diesmal echt versucht, das so richtig krass in mir aufzusaugen, dieses Gefühl von, als ich dann ins Hotel kam, war ja auch schon so ein bisschen, ne? Also von der Lesung, ich bin dann alleine ins Hotel gefahren und saß dann alleine auf dem Zimmer und war der festen Überzeugung, ich würde abends nochmal losgehen, um auf dieses Festival zu gehen. Ich alleine, auf ein Festival in einer fremden Stadt. Und ich habe es aber so richtig gefühlt, ne? Ich war so richtig so, ja. Natürlich, weil mein Hirn und meine Neurotransmitter halt gesagt haben, Boots, 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 irgendwie. So war's halt einfach. Ich glaube, weiß ich nicht, wenn jetzt vielleicht noch jemand dabei gewesen wäre, der so ein bisschen geschoben hätte und gesagt hätte, wollen wir noch ein bisschen Party machen gehen, hätte ich es halt safe gemacht. Das ist ja was in meinem normalen Leben gar nicht möglich ist irgendwie. Nicht, weil ich das normalerweise nicht zeitlich kann oder so, sondern weil ich das nicht will. Aber dieses... Ich frage mich halt, wie lange man diese Welle surfen kann, bis sie einbricht und man dann auch bei einer Lesung oder auch bei so einem krassen Event vielleicht dann sagen will, so, boah, nee, heute kein Bock mehr.
Ich weiß es auch nicht. Ich habe gerade gedacht, dass es eigentlich so biologisch komplett Sinn macht, ne? Wenn du halt voll von Dopamin bist, dass auch deine Motivation, die am normalen Alltag einfach komplett low ist, dir sagt, dass du alles eigentlich machen kannst und dass du handeln kannst und dass du Dinge tun kannst und dass es dann einfach nicht mehr unrealistisch erscheint, auf ein Festival zu gehen, weil dir in dem Moment halt nicht der Botenstoff fehlt, der dich dazu antreibt, Dinge zu machen.
Mhm. Ja.
Das ist irgendwie so voll spannend, oder? Das ist so...
Voll.
So, keine Ahnung. Deswegen, also es macht es auch irgendwie so ein bisschen traurig, dass man denkt so, okay, eigentlich bräuchte es im Alltag voll das krasse High, damit ich meinen Arsch mal für bestimmte Sachen hochkriege oder mich mal dazu motivieren kann, bestimmte Sachen zu machen. Aber warte mal, ganz eben hast du noch was anderes gesagt. Das hast du gesagt? Ach so, genau, wann es abflachen würde. Ehrlich gesagt, ich kann es nicht sagen. Ist es so ein bisschen wie, man sagt ja immer, man soll gehen, wenn es am schönsten ist, ne? Weil es ja sonst einfach, es gibt ja immer einen Kipppunkt, weil sonst wird es kacke. Und ich weiß nicht, nach der wievielten Lesung hintereinander du gesagt hast, ich habe keinen Bock mehr. Aber ob du, wenn, sagen wir, du hättest jetzt dir das frei aussuchen können, du hättest 7 Lesungen jeden Abend gehabt. Und bei der 7. Lesung hättest du gedacht, so, Alter, ich habe keinen Bock mehr auf die Scheiße. Es wäre nur noch richtig nervig gewesen. Und du dann auf die 1. Lesung immer noch geguckt hättest und gesagt hättest, Lesungen sind richtig geil.
Ich glaube nicht.
Oder ob es auch diesen harten Cut braucht. Diese Trauer, damit man dann sagt, ja, ich will das nochmal haben.
Wahrscheinlich schon. Also es muss ja irgendein, vielleicht muss es auch keinen Sinn haben. Ich vergleiche das sehr, sehr doll mit Alkohol trinken. Deswegen kurze Triggerwarnung für die nächsten 2 Minuten oder so. Es geht um Alkohol. Ich hatte das früher, ich kann das 1:1, was ich gerade gesagt habe, auf besoffen sein übertragen. Mhm. Ich trinke ja keinen Alkohol mehr, aber ich habe früher Alkohol getrunken, um mich zu motivieren, Dinge zu tun. Zum Beispiel feiern zu gehen. Zum Beispiel, also dieses Gefühl zu erzeugen, so, ich bin zu Hause und ich möchte jetzt von mir aus intrinsisch auf eine Party gehen, dann habe ich Alkohol getrunken und dann hat das ja auch funktioniert. Und das Spannende ist, wenn man sich mit Dopamin und Alkohol beschäftigt, ist es ja so, dass Alkohol dasselbe macht. Alkohol macht kurzfristig das Dopamin ganz, ganz hoch, also es geht auch sehr schnell. Wenn du die ersten paar Drinks trinkst, geht es halt, ist es so eine Kurve und die geht hoch, 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 bis es halt irgendwann nicht mehr höher geht, dann bist du halt betrunken und bist halt voll in deinem Dopamin drin. Irgendwann, wenn du zu viel trinkst, geht es halt wieder runter. Aber automatisch geht es halt am nächsten Tag runter, runter, runter. Und das halt auch in so einer richtigen Talfahrt während des Ausnüchterns. Und ich hatte das früher ganz krass, dass wenn ich verkatert war vom Trinken, dass ich immer darüber nachgedacht habe, meinen jeweiligen Freund zu verlassen, umzuziehen, meinen Job zu kündigen, diese krassen Lebensentscheidungen alle total hinterfragt habe und auch keinen Bock mehr auf mein Leben hatte. Und irgendwann, weil ich ja sehr regelmäßig sehr viel getrunken habe, war das bei mir sowas, ich wusste einfach, dass das kommt. Also es war so ein, ah, okay, ich habe einen Kater, ich weiß, dass ich dann Bock habe, meinen Freund zu verlassen. So. Und ich frage mich halt, ob das auch so geht, wenn man das jetzt nicht durch Alkohol erzeugt hat, diesen Peak vom Dopamin, wenn man den natürlich erzeugt, weil man gerade aufgeregt ist oder weil man gerade ein geiles Event hat, ob man sich auch so ein bisschen besser darauf einstellen kann. Weil das habe ich dieses Mal ziemlich eiskalt erwischt. Und ich frage mich halt, also, weil bei Alkohol ging es ja, dass ich das Gefühl hatte, ja, das ist jetzt ein Tag, zwei Tage so und dann geht's dir wieder besser. Ob das so auch geht. Und kennst du das auch? Frage.
Also ja, ich denke auf jeden Fall, dass man sich darauf vorbereiten kann. Ich weiß nicht, wie oft man solche Events haben muss, damit man darauf vorbereitet ist. Also ich sag mal so, vor meinem Wettkampf war mir schon klar, dass ich nach dem Wettkampf ultra traurig sein würde. Das wusste ich einfach schon. Also erstens habe ich ja schon ein paar Wettkämpfe gehabt und kenne dieses Tief nach dem Wettkampf. Und zweitens war das so der besonderste Wettkampf, den ich bisher hatte. Sowohl vom Setting als auch natürlich Deutsche Meisterschaft und so. Dass mir klar war, dass es mir danach scheiße gehen würde. Hat mir jetzt aber auch nicht so richtig geholfen, dass ich vorher wusste, dass es mir scheiße gehen würde. Die Sache ist ja die, wie soll ich sagen? Also das ist so ein bisschen wie das, was ich vorhin meinte, mit dass die Sachen, die einem auf die Nerven gehen oder die man doof findet, dann halt nochmal besonders schlimm sind. Und als ich zum Beispiel nach Hause kam, dachte ich mir so, diese Wohnung, die ist das Letzte einfach nur. Ich bin jetzt sowieso schon unzufrieden mit der Wohnung, ne? Mir fällt gerade auf, ich habe im Podcast gar kein Update mehr gegeben, was die Wohnungssituation angeht. Ja, es gibt kein Update.
Das Update ist, es gibt keins.
Das Update ist, dass wir dachten eigentlich, dass wir umziehen und ein neues Bad bekommen. Und dann hieß es, es gibt keine Handwerker, die renovieren können. Und wir können nur die Wohnung Oll nehmen oder gar nicht. Und dann hieß es, naja, der Hausverwalter wird es doch versuchen. Und ist mit Firmen in Kontakt. Und ich sag mal so, von dem Tag an, wo es hieß, wir kriegen die Wohnung, bis heute sind jetzt über einen Monat auf jeden Fall vergangen.
Mhm. Länger,
ja,
oder?
Ja, also ich glaube, ich habe in der Woche, wo ich wusste, dass ich zur DM fahren darf, erfahren, dass wir die Wohnung kriegen. Und das muss ja dann so 2 Wochen vorm 26. gewesen sein. Stimmt. Vielleicht noch 2,5 Wochen. Also 1,5 Monate. Also ich sag mal, so eine lange Wartezeit dafür, dass man eigentlich schon das Gefühl hatte, man zieht jetzt bald um. Genau, also zum Beispiel die Wohnung fand ich zum Kotzen so schlimm wie eigentlich nie zuvor. Ich kam hier rein und dachte, was ist das hier eigentlich? Ein Dreck im Schlafzimmer. Alter, wie kann man so leben? Und ja, zum Beispiel, ich fand auch in dem Moment meinen Job eigentlich richtig beschissen, muss ich sagen. Mm. Ich habe auch so gedacht, so irgendwie habe ich auch gar kein... Also ja, um die Frage kurz zu beantworten, ja, ich fand vieles sehr, sehr scheiße. Ich habe vieles angezweifelt. Ob ich jetzt beim nächsten Mal das anders sehen würde, weiß ich nicht, weil jetzt bei Sachen, die man eh schon kacke findet, ist es schwierig, sich dann zu sagen, ach naja, normalerweise findest du es ja nur 50% kacke, jetzt findest du 70% kacke. Aber wenn man sich überlegt so, also eigentlich könnte ich auch in eine andere Stadt ziehen und eine neue Beziehung anfangen, da kann man dann vielleicht sich sagen, dieses Gefühl, ich bin jetzt vielleicht nicht unbedingt ich. Sondern eigentlich liebe ich meinen Freund schon und eigentlich möchte ich nicht in eine andere Stadt ziehen. Mhm. Ja, genau.
Ich bin super gespannt. Charlotte und ich haben ja Ende nächsten Monats ein Event zusammen, wo ich mich halt auch frage, das ist ja dann nochmal anders, weil da gehen wir dann nicht alleine ins Hotel, sondern zu zweit, sind wahrscheinlich beide komplett voll gepumpt mit Dopamin und dann, weiß ich nicht, da müssen wir abends feiern gehen und so müssen das dann ausnutzen.
Ja. Also ich glaube dadurch, dass es halt einfach, ich glaube, es wird einfach wirklich verdoppelt. Das Dopamin wird verdoppelt dadurch.
Voll.
Weil einfach so, also das war, ich habe das ja schon bei der, also ich habe ja das Glück gehabt, dass sowohl bei meiner Lesung als auch bei meinem Wettkampf, die ja so zwei sehr krasse Events für mich waren, du jedes Mal dabei warst und ich weiß, dass das für mich einfach zu einem großen Teil nochmal dazu beigetragen hat, dass es nochmal komplett over the top wesentlich geiler ist.
Ja.
Und deswegen, wenn wir dann halt ein Event haben, was nicht nur meins ist, sondern was einfach wir beide sind, wo wir zusammen auf der Bühne sitzen, ich stelle es mir so schön einfach nur vor. Und vielleicht nimmt es dir ja auch ein bisschen was von deiner Angst. Wenn du dir einpullerst, dann sage ich zu den Leuten, ja, ist jetzt so, damit lebt ihr jetzt.
Nur, dass wir es einmal für alle gesagt haben, also ich habe mich weder jemals auf der Bühne eingepullert noch eingekackt, aber trotzdem ist das immer meine größte Angst. Also denkt jetzt nicht, dass das mir irgendwie regelmäßig passiert. Ihr könnt ruhigen Gewissens zu uns kommen und Es wird normalerweise
meine
kein...
Meine Angst ist ja immer, ich habe ja nicht so diese Angst, dass mir was Körperliches passiert. Ich habe ja wirklich immer Angst, dass ich aus Versehen was richtig Schlimmes sage oder mache. Mhm. Dass ich aus Versehen, keine Ahnung, ich möchte jetzt gar kein Beispiel nennen, weil das schon irgendwie vielleicht für manche Leute triggern sein kann, aber dass ich aus Versehen irgendwas bejuble, was nicht bejubelt werden sollte, oder dass ich aus Versehen irgendwas sage, was moralisch irgendwie richtig schlimm ist, und alle dann denken, oh Gott, Charlotte ist ja ein richtiges Schwein. Davor habe ich so eine Angst. Ich glaube, die Angst hat Instagram auch ein bisschen bei mir geschürt, dieses immer das Gefühl haben, man könnte moralisch bei irgendeiner mit den Händen in der Keksdose erwischt werden.
Ich denke halt immer, eigentlich sollte ich diese Angst haben, und die habe ich halt ausgerechnet nicht, weil mir passiert sowas halt dauernd. Mhm. Aber ich habe halt Angst, dass ich, also pass auf, meine Angst hat einen Punkt, an dem ich aufstehe und gehe. Ja, die gab es schon in der Schule, dass ich in der Klassenarbeit aufgestanden bin und den Raum verlassen habe, weil ich es nicht mehr ausgehalten habe. Und ich kannte ja diese Lesungssituation nicht. Und meine allergrößte Angst war, dass mein Schädel so laut ist und mir sagt, nee, Abbruch, Storno, das machen wir jetzt nicht mehr. Wir stehen jetzt auf und gehen raus. Davor hatte ich Angst. Ich hatte Angst, dass mir das passiert, dass ich nichts mehr dagegen tun kann, gegen diesen Fluchtinstinkt, einfach rauszurennen. Weil das wäre richtig peinlich gewesen. Aber selbst das war ja süß. Ich habe genau diese Angst halt vorher den Leuten, also dem Tonmenschen und dem Moderator, und ich so, ey Leute, keine Ahnung, was gleich passiert. Und die so, ach, nee, das wäre nicht das Schlimmste, was hier jemals passiert ist während einer Lesung. Und ich so, okay, alles klar, dann ist es mir egal.
Sowas finde ich immer richtig beruhigend. Das ist so, wie wenn Ärzte sagen, ach, ich habe schon alles gesehen. Man denkt so, ach, okay, dann kann es ja nicht so schlimm sein.
Boah, ich will halt immer nur nicht als Negativste von allen in Erinnerung bleiben. Kennst du das, wenn Leute dir so erzählen, boah, ja, das Schlimmste, was dir jemals mal passiert ist, ist das und das und das. Und du denkst dir so, ja, das könnte halt ich sein. Wo jetzt dann so 20 Jahre jeder drüber spricht und dann Leute sagen so, ja, wir hatten mal eine Autorin hier, die hat gelesen und die hat dann, weiß ich nicht, sich eingepinkelt mitten auf der Bühne. Und dann reden da 20 Jahre alle drüber, als das Schlimmste, was jemals passiert ist. Und das bin dann ich, weißt du?
Das bist dann du.
Also, bin ich ja jetzt nicht.
Du bist
nicht.
Dann das Negativbeispiel.
Aber ich liebe das. Nee, die haben mir dann erzählt, dass es gab eine Autorin, die zum Beispiel während ihrer eigenen Lesung so viermal aufs Klo gegangen ist, aber so voll auf easy irgendwie. So, ja, ich muss mal, ciao.
Ja, ich denke sowieso mal so, andere Leute sind manchmal irgendwie so entspannt und ich sehe das auch immer und ich denke, es ist doch gar nicht so schlimm, aber in meinem Kopf sind solche Sachen irgendwie so, mal so ein krasses No-Go. Ich weiß nicht, warum ich immer so...
Ich finde es halt auch weird. Mein Anspruch
war... Ich
glaube,
ich immer so eine Angst vor anderen Menschen habe. Ich stelle mir manchmal vor, wenn ich so ein, keine Ahnung, ich so ein alter weißer Mann wäre, wie es wohl wäre, einfach keine Angst vor anderen Menschen zu haben.
Dazu muss ich gleich noch eine Anekdote von meiner Lesung erzählen. Aber was wollte ich denn jetzt sagen? Achso, ich hatte ja auch die Angst zum Beispiel, dass ich zu schnell oder zu langsam vorlese oder dass ich mich verhaspel oder so. Und das sind ja alles Dinge, die passiert sind. Ich weiß auch, dass ich zu schnell gelesen habe, weil ich richtig gemerkt habe, dass ich zu schnell lese und dann wollte ich langsamer lesen. Dann habe ich voll den innerlichen Stress bekommen, langsam zu lesen, dass ich dann wieder schneller gelesen habe. Ich weiß nicht, warum mein Anspruch war, da perfekt ein Hörbuch einzusprechen auf dieser Lesung. Also es ist ja einfach... nicht so schlimm. Und auch wenn man zwischendurch mal nochmal den Satz von vorne anfangen muss, es ist nicht schlimm irgendwie.
Und die meisten Leute haben dein Buch wahrscheinlich sowieso schon gelesen.
Das kann ich nicht beurteilen. Der Büchertisch war ausverkauft, bevor die Lesung vorbei war. Also vielleicht hatten es doch noch nicht so viele gelesen.
Okay, das ist krass.
Oder sie haben es alle vergessen.
Ja, das kann natürlich auch sein, ja. Ja, aber sorry, ich habe dich jetzt im Gedanken unterbrochen, ne?
Nee, eigentlich war das mein Gedanke war einfach nur, dass ich krass, also bei sowas dann krass perfektionistisch bin und den Anspruch habe, dass ich perfekt bin und dass ich auch jeder einzelnen Person im Raum perfekt rüberkomme, was einfach nicht geht. Und es aber gar nicht schlimm, also ich glaube, es sogar besser ist, halt unperfekt eine Lesung zu machen, weil wie soll denn eine Lesung aus einem ADHS-Buch relatable sein, wenn da jemand sitzt und einfach nur liest. Keine Ahnung.
Ja, das stimmt. Nee, aber wir haben gerade gesprochen darüber, vor anderen Menschen Angst zu haben. Und ich meinte, wie cool es doch wäre, wenn man keine Angst haben müsste vor anderen Menschen.
Da und dann habe ich gesagt, eine Anekdote, weil du gesagt hast, alter weißer Mann. Da war ich dann hängen geblieben. Ja. Ich weiß nicht, ob ich dir die Geschichte schon erzählt habe. Ich habe sie im Live erzählt. Ganz am Ende, also dann kamen ja alle.
Da war ich, glaube ich, nicht. Am Anfang, am Ende war ich nicht dabei.
Weiß ich nicht. Ich erzähl's nochmal.
Erzähl nochmal.
Ganz als ich fertig war mit Lesen und mit Signieren und dann quasi alle schon weg waren, ich hatte dann noch so mit zwei Mädels gesprochen und so, und da lief dann halt die ganze Zeit so ein älterer Mann durch dieses Gebäude durch. Und dann dachte ich halt, okay, der ist hier vielleicht nur zum, das ist ja eine Bibliothek gewesen, das heißt, vielleicht ist er da zum Browsen oder so. Er hat aber immer wieder so rüber geguckt und ich so, aber was will der denn von mir? Kommt er zu mir und sagt so, ja, darf ich Ihnen mal eine private Frage stellen? Und alles in mir war schon so, nein. Aber ich habe natürlich, People Pleaser, wie ich bin, gesagt, ja, natürlich, klar, gerne. Also, sind Sie als Kind wenig gekrabbelt? Ich so, was? Also, ja, so in den ersten Lebenswochen oder so. Und ich so, was? Und dann hat er irgendwas erzählt von wegen, ja, und Sie sind ja auch kurzsichtig. Sind Sie kurzsichtig? Weil da gibt es ja irgendwas mit Prismen und so. Und ich so, Entschuldigung. Sind Sie Heilpraktiker? Und no shade an Heilpraktiker. Ich mag viele Heilpraktiker, aber nicht alle. Und er so, ja, ADHS würde ja davon kommen, dass man als Baby zu wenig gekrabbelt ist. Und diese Sehstörung würde auch davon kommen, dass man zu wenig gekrabbelt ist. Das könnte man aber alles heilen. Und dann hat er mir seine Karte gegeben, die habe ich dann leider sofort verloren, woanders. Und ich habe dann meinte dann halt irgendwie nur so, ja, cool, danke. Ich habe jetzt gar nicht so krass viel Interesse daran. Und dann meinte er so, ja, das habe ich mir gedacht. Und dann dachte ich so, einmal das Selbstbewusstsein eines alten, weißen Mannes haben.
Wie schrecklich. Aber ganz kurz. Ich frage mich direkt, wie ist er zu dieser Veranstaltung gekommen? Hat er draußen irgendwie Werbung gesehen und hat dann gesehen, ADHS? Ah, damit kenne ich mich ja aus. Ich glaube, die ganze Chose hier könnte man sich sparen, wenn man ganz kurz mal mir zuhören würde. War das sein Gedanke?
Frage ich mich bis heute. Also es ist wirklich, er hat gesagt, er hatte halt dieses Instagram nicht und so. Also von daher, da kann es nicht her gewesen sein. Vielleicht war er auch nur zufällig da und dachte sich, ah, das gucke ich mir mal an. Ich weiß auch nicht, ob er die Lesung gehört hat oder nicht. Wie gesagt, auch no shade an Heilpraktiker oder alle, die da in die Richtung was versuchen wollen oder so. Aber
selbst wenn ADHS davor kommt, dass man als Kind so wenig gekrabbelt ist.
Was bei mir übrigens null stimmt. Ja, was bei mir übrigens null stimmt. Also ich bin viel, okay. Ich habe meine Mutter danach nochmal gefragt. Ich so, du Mama, wie war das? Und sie so, boah, nee, ich hätte mir gewünscht, dass du ein bisschen weniger gekrabbelt wärst. Also.
Süß. Aus irgendeinem Grund stelle ich mir dich als Baby schon mit dieser Brille vor, die du jetzt trägst.
Die habe ich erst vor 3 Jahren bekommen und davor hatte ich ich habe erst mit 18 meine erste Brille bekommen.
Oh, okay. Ja, dieses Selbstbewusstsein müsste man wirklich mal haben, ne? Auch dahin zu gehen und auch die offensichtlich unangenehme Stimmung auszuhalten, die ja eigentlich von dir kommt. Vielleicht hat er es auch gar nicht gespürt. Aber weißt du, was ich meine? Dieses auch ja quasi eigentlich direkt offen in den Konflikt zu gehen. Oder er hat keine Angst, in den Konflikt zu gehen, weil er genau weiß, dass du als Frau alle negativen Gefühle sowieso absorbierst und sagst, nee, danke, ist schon okay.
Hab ich ja auch.
Dass er sowieso schon weiß, dass du nicht sagen willst, was sind sie eigentlich für ein Arschloch? Verschwinden sie. Weil ihm das schon klar war, dass du es nicht machen würdest, weißt du? Vielleicht kann man das als Mann auch nur, weil man genau weiß, wie Frauen und vor allem junge Frauen reagieren.
Ich glaube, dass das ein Teil des Problems ist, aber ich frage mich schon, wie man überhaupt auf eine Veranstaltung zu ADHS gehen kann und dann solche Takes. Und das Ding ist, ich bin halt super froh, dass es keine Fragerunde in der Runde gab, weil wenn der so eine Scheiße gesagt hätte im Plenum da noch, weiß ich nicht, was dann passiert wäre.
Meinst du jetzt im Sinne von, wie die ZuschauerInnen reagiert hätten oder was deine Verantwortung gewesen wäre, oder?
Wie ich drauf reagiert hätte. Ich meine, zum Beispiel meinem Moderator hätte ich es nicht ankreiden können, weil das kann ja auch eine ganz normale Frage sein, wenn man jetzt so gar nicht im Thema drin ist, keine Ahnung. Aber ich wüsste nicht, ich war ja schon defensiv Und ich glaube, in dieser Aufregungssituation von, da sitzen noch alle und gucken, hätte ich nicht mal das geschafft, sondern hätte versucht, irgendwie eine Lösung zu finden für diese Frage, keine Ahnung. Ja.
Ich weiß auch nicht, wie ich reagiert hätte. Das sind dann vielleicht auch Sachen, wo man wirklich dann die Übung irgendwann braucht, mit solchen Menschen umzugehen.
Aber es war so ein bisschen lustig, weil das halt die letzte Person war von den Leuten, mit denen ich gesprochen habe. Also, wenn das so mittendrin gewesen wäre, dann hätte man danach halt noch irgendwie drüber gelacht oder so. Aber er war halt der letzte Mensch von meinem Publikum, mit dem ich ins Gespräch gekommen bin. Und dann bin ich raus und hoch und dachte mir halt nur so, Alter, what the fuck ist gerade passiert irgendwie?
Ja.
Das war dann nochmal so ein kurzer, ich glaube auch so ein bisschen so ein kurzer Adrenalin-Moment nochmal. Und danach war ich dann, ich habe auch dann noch so eine Stunde oder so im Backstage gesessen, obwohl ich auch schon hätte ins Hotel fahren können. Aber ich war so, ich musste das irgendwie erstmal alles, ich musste das nochmal so in mich aufnehmen, diesen ganzen, das ganze Gebäude und so. Ich brauchte da irgendwie noch voll so ein Übergang. Dieser Übergang fällt mir ja immer sehr schwer. Also erstens das dahin ankommen, ist ja auch ein Übergang. Und dann halt so, das ist jetzt vorbei und du musst jetzt ins Hotel, ist halt auch so ein krasser Cut-Übergang, ganz schwierig.
Mhm. Ja.
Ja. Und jetzt bin ich immer noch, also es ist jetzt 3 Tage her und das ist, ich merke einerseits, dass ich wieder total Motivation habe zu arbeiten. Also irgendwie, ich glaube, dass mein Hirn auf der Suche ist nach dem nächsten Thrill, so. Weil eigentlich fühle ich mich vom Kopf her immer noch total beschissen und total matschig und irgendwie so ein bisschen leicht, alles ist sinnlos mäßig. Und andererseits möchte ich aber was machen und möchte arbeiten und möchte irgendwie mich beschäftigen und kann in dieser Leere halt einfach nicht mehr stattfinden. Eigentlich wollte ich heute noch komplett frei machen, bis jetzt auf die Podcast-Aufnahme, das habe ich aber nicht gemacht, weil ich heute Morgen richtig doll gemerkt habe, wie ich das nicht mehr aushalte, gerade. Ja.
Mhm.
Deswegen,
ja.
Mal gucken. Ich bin jetzt echt gespannt, wie lange das anhält. Also, es wird ja schon ein bisschen besser. Ich war heute Morgen auch beim Sport.
Ich würde gerade sagen, hoffentlich noch lang genug, bis unsere Booktour gebucht ist.
Da habe ich mich heute Morgen schon drum gekümmert, Mausi.
Ja. Lisa hat mir nämlich vorgeschlagen, dass wir auch einfach mal zusammen auf Lesetour gehen könnten. Und ich habe zu ihr gesagt, dass ich es bis dahin nicht gewusst habe, aber dass das anscheinend mein allergrößter Lebenstraum ist. Und dass ich mir nichts mehr wünsche als das. Lesung plus Lisa. Also ja, wir teasern es hier einfach schon mal an.
Ja.
Um Lisa unter Druck zu setzen, weil das liebt sie am allermeisten, wenn man sie unter Druck setzt.
So, ich leg dann mal auf.
Nee, aber das wabert so gerade rum und ich glaube, das fände ich sehr, sehr cool.
Wohlgemerkt.
Ich auch, dass ich mit meinem Buch. Ja, ja.
Wohlgemerkt habe ich das vorgeschlagen, als ich auf dem Weg zu meiner Lesung war, wo ich eigentlich Angst bis oben hin, bis unter die Schädeldecke hatte und meine Sprachnachricht war so: Ja, ich weiß jetzt irgendwie gerade selber nicht, wie ich auf die Idee komme, aber.
Ich finde es mega. Ich hätte richtig große Lust. Also vor allem, wenn mein Buch jetzt auch irgendwann mal rauskommt. Es ist jetzt gerade im Korrektorat.
Mhm.
Und mit Juni bekomme ich es dann wieder. Und dann würde ich es langsamer angehen, es zu veröffentlichen und so.
Ja.
Habe ich das im Podcast eigentlich schon mal erzählt, dass ich ein Buch schreibe über Neurodivergenz?
Ja, das schon. Aber ich, also du hast auf Insta gesagt, dass du Richtung September veröffentlichen willst. Ich glaube, das hast du im Podcast noch nicht gesagt.
Nee, genau. Ich will es Richtung, also genau. Ich denke auch eigentlich, dass ich das schaffen sollte. Also wie gesagt, wenn es jetzt Mitte Juni aus dem Korrektorat kommt, dann muss ich halt so das ganze Gedöns wie Buchsatz und Cover und sowas alles machen. Dann bestelle ich mir 2 Probeexemplare. Ich weiß halt nicht, wie lange Probeexemplare dauern und wie lange ich dann nochmal überarbeite. Aber ich hoffe eigentlich am 1. September, wenn es nach Hogwarts geht, nein. Am 1. September wäre es eigentlich ganz cool, wenn es rauskommen würde.
Mm.
Und ich finde so eine kleine Herbst-Winter-Tour für uns beide.
Süß einfach. Passt auch voll
einfach
zu uns.
Einfach nur süß. Ja, du trägst deinen selbstgestrickten Pulli, deine selbstgestrickten Pullunder da drüber, deine selbstgestrickte, wie heißt das nochmal, was man über den Ohren trägt?
Mütze?
Nee, du hast dir noch was selbstgestrickt. Was war denn das nochmal? Stirnband.
Ja.
Dein selbstgestricktes Stirnband. Und dann machen wir uns auf und laufen durch den Schnee zu euch.
Mit unseren Geschenken im Gepäck.
Genau.
ja. Vielleicht stricke ich sogar so auf der Bühne dazu. Dann. Wer weiß. Das würde mich, glaube ich, sehr beruhigen.
Oh, das wäre richtig, oh, wär richtig gemütlich. Ich fände es richtig schön. Ja, die Idee ist so, dass wir immer so einen Abend so aus meinem Buch vorlesen und dann darüber reden und dann einen Abend aus Lisas Buch vorlesen, darüber reden und dann noch so ein bisschen Live-Podcast machen. Müssen wir mal gucken, ob das klappt. Ob es jemand gibt, der das für uns organisiert und so. Und ob genug Interesse besteht natürlich auch.
Genau, ja. Aber das Bescheid. Ist eh klar. Also, da hab ich jetzt okay. Kleinen Höhenflug. Also da muss ich echt sagen, dass das passiert mir nicht nochmal, dass ich denke, dass auf meine Lesung nur 7 Leute kommen, sondern das hat mich schon sehr überrascht. Übrigens, alle, die das hören, mich haben ganz viele Leute angesprochen und gesagt, dass sie den Podcast hören und dass ihnen der sehr hilft und so. Also wenn ihr gerade den Podcast hört und wir miteinander gesprochen haben oder nicht, danke, dass ihr da wart. Habe ich noch gar nicht gesagt, ne? So, als wären das so fremde Leute, die da waren.
Undankbare. Ja, stimmt. Ja, die Überschneidung ist manchmal so ein bisschen weird. Man denkt immer so, es gibt die Podcast-Leute und dann gibt es die Instagram-Leute.
Voll.
Und dann gibt es die Lesungsleute. Ja.
Ja.
Genau, dann sind wir durch für heute, oder? Würde ich sagen.
Ich habe auch das Gefühl, ich bin einfach schneller leer gequatscht, weil ich habe einfach nichts in meiner Birne drin. Das ist so schlimm.
Ja. Ja. Ich bin auch sehr erschöpft heute, deswegen trifft es sich gut. Und noch schnell Werbung machen in verkürzter Form. Folgt uns auf allen Kanälen. Lisa at the Unknown Brain, ich at Charlotteon.
Genau.
Podcast at neurodiverdings.de ist unsere E-Mail-Adresse. Neurodiverdings.podcast ist unser Instagram-Kanal. Markiert uns, teilt uns, schreibt uns. Folgt uns auf Steady für geilen Zusatz-Content. Das sind Bonus-Episoden mit OnlyFans-Bildern? Nein. mit privateren Folgen, wo wir über intimere Themen quatschen und über coole Themen und über spaßige Sachen, wenn ihr uns besser kennenlernen wollt. Und dann gibt's noch PayPal. Da könnt ihr uns eine Spende dalassen. Und wir haben alles in den Shownotes verlinkt. Auch natürlich Lisas Buch, was wir jetzt an der ein oder anderen Stelle mal erwähnt haben. Genau. Ich glaube, ihr werdet fündig, wenn ihr da reinguckt. Und danke fürs Zuhören. Danke für euren Beistand, euren Support, eure Liebe und eure Existenz.
Ja, und danke, dass wir halt solche Sachen machen können. Also natürlich auch Lesungen, aber sowas, was wir jetzt in einem Monat machen, wo Charlotte und ich zusammen auf der Bühne sind und so. Das ist natürlich, also auch wenn wir hier so ein bisschen lustig und manchmal ein bisschen negativ darüber geredet haben, wie wir das so finden, an sich ist es natürlich mega, mega cool, dass wir das machen können und dass wir diese Möglichkeiten haben und so. Deswegen wollen wir uns natürlich gar nicht beschweren und wir freuen uns auf jedes weitere Event und halt, ja, auf die nächste Folge auch.
Auf die auch. Dann bis Danny Schüssel!